Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gedi Weiss und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin.
Moin.
Heute ist Ramzi da. Heute in Hybrid, digital zwischen uns. Das heißt aber nicht, dass du zwischen uns stehst, sondern mit uns hier bist.
Ja, ist das.
Sehr schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für eure Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, wenn ihr zuguckt hier draußen, ihr werdet auch feststellen, Gedi sieht irgendwie anders aus als sonst.
Ja, very anders, würde ich sagen.
Das ist part of this episode.
Okay.
Wir gucken mal, wo wir da landen. Weil heute geht's um narzisstische Persönlichkeiten. Ist das richtig, Ramzi?
Ganz genau. Und ich bin sehr gespannt auf eure Fragen und auch, wohin uns dieses Thema heute führen wird.
Wir werden viele neugierige Fragen stellen und ich fange mal an mit, warum ich hier so aussehe vielleicht. Narzisstische Persönlichkeit ist bestimmt eine Person, die wie so ein Questgeber oder Questgeberin so ein Pfeil, ne, so dieses ständig Ich bin's hier, Superman-T-Shirt, das ich hier drunter unterm Anzug anhabe. Das ist so eine Annahme meinerseits, dass es eher männliche Persönlichkeiten sind.
Mhm.
Und da darfst du super gerne damit aufräumen, wenn ich da voll daneben liege, aber eher dieses, ich bin total von mir selber überzeugt und ja, möchte ich, dass Aufmerksamkeit auf mich gerichtet ist. Wie sehr liege ich daneben?
Gar nicht. Also du liegst nicht daneben. Du beleuchtest einen wichtigen Part von diesem Thema Narzissmus. Und den du beschrieben hast, also dieses auf sich aufmerksam machen, großspurig auftreten, hallo, hier bin ich, das ist sozusagen eine bestimmte Facette von Narzissmus, nämlich der grandiose Narzissmus. Ja, da kommen wir schon zum ersten Lernelement. Bei Narzissmus, und das finde ich ganz witzig, ist ein hierarchisches Konstrukt. Das ist hierarchisch aufgebaut. Auf der obersten Ebene haben wir sozusagen diesen allgemeinen Begriff Narzissmus. Und darunter gibt es zwei verschiedene Dimensionen. Die eine ist der grandiose Narzissmus und der ist in der Außenwahrnehmung dadurch gekennzeichnet, dass die Leute eben sehr expressiv, extrovertiert auftreten, auch sehr charmant sein können und sagen, hallo, ich bin super, hier bin ich, ja, hört mir zu, ich habe was zu sagen. Und auch was so die Stimmung angeht, sind die oft eher positiv gestimmt, nach außen gerichtet. Ne? Und sie regulieren ihren Selbstwert über Strategien, die damit zu tun haben, auf die Bühne zu gehen, auf andere zuzugehen. Also das nennt man in der Psychologie Annäherungsmotivation. Und das ist eben das klassische Bild, was viele Menschen von Narzissmus haben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit sozusagen, weil auf der anderen Seite gibt es noch die weniger bekannte, denke ich mal, Facette von Narzissmus. Und das ist der vulnerable Narzissmus oder auch verletzlicher Narzissmus oder auch verdeckter Narzissmus. Es gibt sehr viele Synonyme. Und das ist aber auch quasi Narzissmus. Das heißt, diese Leute haben auch ein überhöhtes Bild von sich selbst und suchen nach Anerkennung, aber sie treten anders auf oder wirken anders. Die Leute sind eher zurückgezogen, man könnte fast schon sagen, ein bisschen introvertiert, ein bisschen sensibel in Anführungsstrichen und in der Gefühlslage dominieren so Affekte wie zum Beispiel Scham oder Angst oder Unsicherheit. Und wenn sie beispielsweise gekränkt werden, dann ziehen die sich eher zurück. Also anders als beim grandiosen Narzissmus, wo es so eine Annäherungstendenz gibt, ich gehe nach vorne, ja, ich gehe auf die Bühne, ich gehe auf andere zu, reagieren die auf Kränkungen tendenziell eher mit einem Rückzug. Sie denken viel darüber nach, was ihnen widerfahren ist und grübeln vielleicht auch ein bisschen. Und genau, das ist so im Wesentlichen vielleicht das, was unter dem Superman-Kostüm liegt, was die Leute nicht so wirklich sehen.
Hast du Lust, uns ein bisschen darüber zu erzählen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist?
Das ist eine wirklich spannende Frage, weil im Grunde sagt man ja immer, Research is Me-Search. Ja, also die Themen, die einen befassen oder mit denen man sich sehr, sehr intensiv befasst, haben auch mit einem selbst zu tun. Und ich glaube, hier ist es tatsächlich der Berufseinstieg gewesen. Ich bin ja sozusagen nach der Uni oder nach der Promotion in der Beratung in die Beratung gegangen und habe dort Auswahlverfahren für Top-Führungskräfte, Top-Manager sozusagen durchgeführt. Und das war ein sehr, sehr starker Kontrast zu dem Umfeld, in dem ich mich vorher bewegt habe. Ja, quasi Universität, öffentlicher Dienst, ganz andere Organisationsstruktur, ganz andere Persönlichkeitstypen. Und dann sozusagen in die freie Wirtschaft, nicht nur in die freie Wirtschaft, sondern dann auch gleich in der Organisation quasi mit den Top-Führungskräften und Entscheidern. Es waren tatsächlich fast ausschließlich Männer, ja, muss ich fairerweise so sagen. Und ich will nicht damit sagen, dass das immer Menschen mit narzisstischen Akzentuierungen sind, aber die Häufung dort ist schon sehr, sehr stark. Und ich habe mich da sozusagen auch oft zwischenmenschlich herausgefordert gefühlt, weil ich eben gar nicht darauf vorbereitet war. Also ich hatte natürlich durch mein Studium und so weiter so ein paar Modelle und so weiter, aber dann so in der direkten Interaktion, also man kommt ja gar nicht hinterher, was dann sozusagen in so einer Assessment-Situation auch passiert, wie man dann auch mit einer Frage herausgefordert wird. Und da musste ich mir sozusagen ein dickes Fell aneignen. Und mich fasziniert das Thema genau deshalb, weil in diesen oder in diesen mit diesen Persönlichkeiten oft diese zwei Seiten bewusst werden. Auf der einen Seite, ich bin sozusagen der Tollste. Was stellst du mir überhaupt für Fragen? Ne? Hast du überhaupt Ahnung davon? Ja. Und auf der anderen Seite aber auch blitzt manchmal halt diese Bedürftigkeit dieser Person hervor, weil die oft unter extremem Druck stehen, Entscheidungen unter maximaler Unsicherheit treffen müssen. Und dieser Dualismus hat mich einfach oder fasziniert mich eben immer noch.
Ah, als du angefangen hattest zu beschreiben, war ich erstmal bei, oh, jetzt kommt eine Selbstoffenbarung, dass Ramzi selber eine narzisstische Persönlichkeit ist. Das klang jetzt aber nicht so, weil du gleich mit Me-Search angefangen hast.
Ach so,
interesting.
Ja, ich habe tatsächlich mal einen Test gemacht und bei mir kamen aber durchschnittliche Werte raus. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich weiß, wie man die Fragen beantwortet. Aber wenn wir bei Selbstoffenbarung sind, also ich glaube, es gibt Leute mit wesentlich, wesentlich stärkeren Ausprägungen. Das kann ich schon mal sagen, ja.
Stimmt.
Davon gehe ich aus. Also schlimmer geht ja immer, sagt man. Also mir wurde das tatsächlich irgendwann mal im Streit mit einer Person unterstellt. Und dann war ich so richtig im, oh nein, oh nein, oh nein, ah, wer bin ich, was tue ich hier?
Ja.
Und dann habe ich mich da mal reingelesen, das ist schon ein bisschen her. Und ich hatte dann auch mit einer Freundin drüber gesprochen, so als erster Impuls, so eine Unterstellung, das macht was mit mir. Und dann kam direkt zurück, und die Freundin kennt sich damit aus, meinte dann direkt, Geli, du hast ganz viel Empathie. Ich glaube nicht, dass du betroffen bist, weil alleine schon, dass du dich jetzt so in Frage stellst, zeigt eigentlich, dass du nicht zu den narzisstischen Persönlichkeiten gehörst. Stimmt das, Hasi?
Ja, ja. Also in diesem Beispiel stecken wieder ganz viele Sachen drin. Ich versuche das mal auseinander zu dröseln. Ja. Das Erste, was du beschrieben hast, ist ja ein ganz häufiges Phänomen, dieses Labeling oder Etikettieren. Und damit habe ich mich auch schon mal befasst. Das hat eine doppelte Funktion. Zum einen erleichtert es ja das Gegenüber, weil er dir sozusagen einen Aufkleber aufdrückt. Ne, ich entledige mich sozusagen ganz elegant und einfach der Auseinandersetzung, indem ich jemandem einen Stempel aufdrücke, sag ich jetzt mal. Und da ist auch etwas, das hat auch etwas Überlegenes, weil man sagt, ich drück dir das auf, ja, du bist so und so, in dem Fall narzisstisch, und ich ja nicht, ja, weil ich drück dir das ja jetzt auf. Also das hat sozusagen auch so eine moralisierende Komponente. Und das Zweite, Empathie, Armut, wie man das fachsprachlich nennt, ist ein wichtiges Element. Aber wenn man da nochmal tiefer in dieses Rabbit Hole sich eingräbt, dann muss man das auch wieder differenzieren, weil narzisstische Persönlichkeiten haben eigentlich eine ganz gute kognitive Empathie. Also die können sich geistig in die Perspektive einer anderen Person hineinversetzen und verstehen, was die gerade umtreibt. Und warum? Weil die dadurch natürlich die Beziehung manipulieren können. Also diese kognitive oder kalte Empathie ist hilfreich, um sozusagen zu verstehen, wie das Gegenüber tickt, um das dann auch wieder für sich zu verwenden. Die affektive Empathie, also ich fühle das, was jemand anderes fühlt, das ist tatsächlich sozusagen schwächer ausgeprägt. Wobei man auch hier wieder sagt, dass das weniger daran liegt, dass sie es gar nicht können, sondern sie haben einfach keine Lust darauf. Es interessiert die nicht, ja. Ich würde aber trotzdem sagen, die Tatsache, dass man das reflektiert, ja, und für sich hinterfragt und auch noch eine andere Person da involviert, zeigt, dass man sozusagen erkannt hat, da ist etwas, was sozusagen mich beschäftigt, dem gehe ich auf den Grund. Und wenn man sozusagen full-blown narzisstisch ist, dann würde man das eher weniger tun, weil zum Narzissmus gehört sozusagen dieses kognitive Modell, so wie ich bin, bin ich richtig und du hast keine Ahnung und ich weiß sowieso alles besser als du. Ne? Also narzisstische Personen hinterfragen sich in der Regel ganz, ganz spät, wenn Dinge wirklich vollkommen aus dem Ruder laufen und sie irgendwann merken, dass sie da gescheitert sind im Leben. Also ganz, ganz spät.
Danke für die Erläuterung. Und weil ich weiß, dass Timothy mich so gut kennt,
ja,
frage ich jetzt mal mit dieser Erläuterung gerade von Ramsey, was schätzt du ein? Bin ich ein Narzisst?
Nee.
Nein.
Nee. Ich habe so viel gelernt, Ramsey, gerade in der letzten Erzählphase. Also schon alleine die unterschiedliche Form von Empathie, die du da nochmal, die hatte ich irgendwann mal im Soziologiestudium vor ganz langen Zeiten und jetzt sind sie wieder da. Das finde ich ganz toll. Nee, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, du läufst da nicht Gefahr.
Du auch nicht.
Nein, danke schön. Ja, was ich aber, und das, weil Gedi ja so schön gerade so ein Beispiel gebracht hat von dieser Unterhaltung mit deiner Freundin, möchte ich jetzt einfach auch eine neugierige Frage stellen. Und zwar, wenn ich so drüber nachdenke, wie Menschen in meinem Umfeld über Narzissmus, it's gonna happen today, people. This is one of the German words that I'm going to fall over again. Narzissmus. Dann wird das so ganz oft stellvertretend für Narzissmus, wird ganz oft, glaube ich, Egoismus auch angesprochen. Und das führte auch eine lange Zeit bei mir selber dazu, dass ich irgendwie so Egoismus und Narzissmus so in einen Topf geworfen habe. So.
Follow-up-Frage, bevor du darauf reagierst, Ramsey, ist es dann Egoismus oder Egozentrismus?
Ja, that's two of three. Ne? Also.
Ramsey, hilf uns!
Ja, also Narzissmus, wenn man so runterbricht, ist ja so ein überhöhtes Selbstbild, ne? Also das ist quasi die Minimaldefinition von Narzissmus. Es geht um das Selbst, ja. Das heißt, Egoismus oder der Fokus auf das Ich ist definitiv ein wichtiges Merkmal von Narzissmus, aber eben auch nur ein bestimmtes, weil es hat ja noch ganz, ganz viele andere Aspekte, die wir auch schon kennengelernt haben. Ne? Das Thema geringe Motivation zur Empathie oder einen opportunistischen Angang an Beziehungen. Ne? Wer hilft mir? Wer ist für mich nicht dienlich? Den lasse ich links liegen. Oder auch eine gewisse Paranoia vielleicht auch in Beziehungen oder generell dem Leben gegenüber. Wer möchte mir hier was Schlechtes? Ihr seid doch alle gegen mich, ja. Aber das Selbst sozusagen, das ist das zentrale Feature, um das es bei Narzissmus geht. Man sagt ja auch, es ist eine Störung der Selbstregulation und der Selbstwert hat damit auch sehr viel zu tun, weil bei narzisstischen Persönlichkeiten ist der Selbstwert fragil. Es tut mir leid, ich werde heute viele neue Begriffe vielleicht einwerfen, aber ich versuche das immer zu erläutern. Also der Selbstwert ist brüchig, ja, also bei Menschen mit einem geringen Narzissmus, da ist der Selbstwert relativ stabil. Das heißt, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder so, dann gibt's da vielleicht so einen kleinen Dip, aber ich komme da auch wieder raus. Ja, und bei narzisstischen Persönlichkeiten ist der Selbstwert relativ situationsabhängig. Der ist also an die Situation gekoppelt. Und wenn mir quasi die positive Verstärkung oder die Anerkennung fehlt, dann rutschen die sozusagen in so ein Tal ab. Ja, und denen geht's dann nicht gut. Ja? Die fühlen sich gekränkt und der Selbstwert fluktuiert oder der schwankt sozusagen auch mit den Situationen und mit der Zeit. Und das ist natürlich ziemlich ermüdend. Das heißt, die machen ganz viel, ja, wenden ganz viele Strategien an, um sozusagen diesen Selbstwert hochzuhalten, weil er ist eben chronisch immer am fluktuieren.
Wenn du Selbstwert sagst, worüber sprechen wir da? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn eine narzisstische Persönlichkeit den Selbstwert in Frage stellt? Ist das so, jetzt stelle ich alles an mir selber gerade in Frage und habe überhaupt keine Idee mehr, wer ich bin und was ich kann? Weil das klingt für mich jetzt wieder nicht so narzisstisch, wenn ich ehrlich bin. Oder was meinst du damit?
Ja, das ist ein neues Rabbit Hole, ja.
Schön.
Weil, also es sind unterschiedliche Phänomene des Selbst sozusagen. Ne? Also zum einen wird natürlich das Selbstwertgefühl ist dann tangiert natürlich und das Selbstwertgefühl ist quasi die affektive Dimension, das heißt die Bewertung des Selbst. Ja, wenn ich sozusagen da mich schlecht fühle, dann habe ich sozusagen ein negatives Gefühl, was ich in mir trage. Ich fühle mich sozusagen schlecht. Es gibt aber natürlich eine kognitive Dimension, das ist quasi das Wissen um mich selbst. Also ich weiß, ich spreche so und so viele Sprachen, ich weiß, ich habe einen Abschluss in, weiß ich nicht, Mathematik und so weiter. Aber es geht eher um diese Bewertungskomponente. Also wie fühle ich, wenn quasi mein Selbstwert angegriffen wird? Zum Beispiel, weil ich Feedback bekomme. Ja, zum Beispiel, weil jemand sagt, Mensch, du siehst heute aber nicht so frisch aus. Ja, wie gehe ich dann damit um? Ne? Nehme ich mir das zu Herzen oder denke mir, ja, ich hatte heute wirklich nicht einen guten Tag oder ja, hast recht, vielen Dank. Ich wollte mir gleich einen Kaffee ziehen sozusagen. Na, da gibt es ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie man damit umgeht.
Jetzt hast du Narzissmus erläutert und ich mache mir hier so ein paar Notizen, damit ich die ganzen Worte, die du verwendest, nicht durcheinander bringe. Egozentrismus und Egoismus in der Abgrenzung davon, das heißt, da geht es nicht um Selbstwert?
Also Egoismus ist ja etwas weiter gefasst aus meiner Sicht. Ne? Also in der Psychologie gibt es natürlich Ego als eigenständigen Begriff in der Psychoanalyse zum Beispiel von Carl Gustav Jung, aber Ego ist ja der lateinische Begriff für das Ich, ne? Oder manchmal auch synonym mit dem Selbst. Und Egozentrismus bedeutet ja lediglich, dass man um das Ich kreist. Und das ist quasi, wie gesagt, ein Teilbereich von Narzissmus. Beziehungsweise das gesamte Geschehen, ne? Alle psychischen Prozesse kreisen in dem Sinne um das Ich. Weil alles wird ja auch selbstbezogen ausgelegt. Jemand lacht irgendwie in der Ecke weiter, die lachen über mich. Ja, oder es findet ein Geburtstag statt, ich wurde nicht eingeladen. Es liegt daran, weil ich uninteressant bin, nicht liebenswert und so weiter und so fort.
Das heißt, das ist ein Anteil davon und geht damit irgendwie auch einher, müsste.
Ja.
Und ich mochte das sehr, wie du hergeleitet hattest, auch auf die Frage von Timothy, ne, wie bist du bei dem Thema eigentlich gelandet? Und du hattest auch über Führungskräfte gesprochen und da sehe ich auch immer wieder mal Postings von dir auf LinkedIn dazu, dass du vor allem narzisstische Persönlichkeiten bei Führungskräften dir anschaust. Ist das richtig?
Also das klingt ja so, als würde ich das immer machen, wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite. Ja. Ich würde eher sagen, dass das, weil das sozusagen Teil dieser Zielgruppe ist, ja, ist es aus meiner Sicht und für meine persönliche Arbeit auch wichtig zu verstehen, wie sind diese Personen gestrickt, welche Strategien muss ich anwenden, um ihnen sozusagen auch adäquat zu begegnen. Ne? Und ich möchte quasi nicht den Anschein erwecken, dass das immer Gegenstand oder Teil von Gesprächen ist, sondern es ist genauso wie, ne, man arbeitet in einem bestimmten Bereich. Keine Ahnung, jetzt kompletter Gegensatz. Man arbeitet in der Kita, ja. Dann sollte man sich vielleicht mit Kinderkrankheiten ein bisschen auskennen, obwohl das vielleicht nicht ganz Bestandteil meiner originären Tätigkeit ist, ne? Aber ich sollte vielleicht schon mal wissen, okay, das hier sieht nach Mumps aus, das sieht nach Röteln aus und so weiter.
Und du gibst mir gerade eine schöne Überleitung zum spielerischen Element.
Na, da bin ich gespannt.
Na, willst du spielen?
Also den Outcome kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe hier Dinge vorbereitet. Und zwar gibt es drei Farben. Das ist einmal so ein Orangeton, einmal so ein Blauton und einmal so ein Grünton. Und ihr beide habt jeweils, und die Farbe ist egal, ich mache das dann auch für dich. Du darfst mit mir denken und auch korrigieren, falls ich was falsch mache, Timothy. Ihr habt jeweils von jeder Farbe 6 von diesen Tokens. Ja? Okay. Und ich lese jetzt nachher gleich Aufgaben vor, weil ich bin ja Questgeberin hier. und je nachdem, was eure Aussage dazu ist, bekommt ihr die Chance, einzelne dieser Tokens zu setzen. Diese erste Farbe, die Orangeton, ist Bestätigung. Also wenn ich etwas sage, ist das die Bestätigung, wo ihr sagt, ja, das ist eine absolute Bestätigung, gehe ich mit. Dieser Blauton ist Kritik. Also ihr kritisiert das, was ich hier vorlese. Ja? Und das Grüne ist Schweigen. Ihr schweigt dazu. Ihr habt da einfach wollt ihr dazu nichts sagen. Ihr unterstützt euch nicht, sondern ne, jeweils spielt ihr gegen mich als Questgeberin. Manche dieser Aufgaben, und die habe ich vorbereitet auf Zettel, beziehungsweise manche dieser Situationen, trifft es glaube ich besser, die ich vorlesen werde, haben eine Prämisse, dass wenn ihr ein bestimmtes dieser Tokens setzt, dass ihr was anderes automatisch mit abgeben müsst.
Okay.
Und dann schauen wir mal, was damit passiert. Also das erfinde ich dann nicht zusätzlich, sondern das habe ich schon vorbereitet. Und mal schauen in der Reflexion, ob das was, wo ich wieder deine Einschätzung brauche, ob das tatsächlich was mit narzisstischen Persönlichkeiten zu tun hat. Und in dem Fall tatsächlich auch im Führungskontext. Deswegen hast du es mir gerade so einfach gemacht. Wir legen einfach los. Es gibt keinen falsch. Es gibt nur einen, ihr könnt verlieren. Timothy, da du selbstständig bist, das ist bei dir eher so ein, du denkst vielleicht an irgendeine Anstellung zurück, wo du eine Führungskraft hattest. Mhm. Ramsi, damit du niemanden irgendwie schädigst in deinem jetzigen Umfeld, denkst du bitte an irgendwelche Führungskräfte, die dir schon mal begegnet sind.
Ja, natürlich.
Also die erste Aussage und Situation ist, du hast einen Fehler im Projekt entdeckt, der auf die Führungskraft zurückgeht. Was tust du? Entweder bestätigen, dass es kein Fehler war, oder kritisieren, dass es ein Fehler war, oder schweigen.
Also kritisieren wäre, ich würde der Führungskraft sagen, du hast da einen Fehler gemacht. Ja. Und bestätigen wäre,
es ist kein Fehler passiert, alles war super, Führungskraft, du machst keine Fehler.
Okay. Und schweigen wäre, ich behalte es erstmal für mich.
Genau.
Okay.
Hast du schon eine Antwort? Was jetzt?
Ich muss die Antwort aber dann auch nochmal qualifizieren. Also ich hoffe, ich kann noch was dazu sagen.
Darfst du gerne.
Ich würde es nicht kritisieren.
Also bestätigen?
Ja.
Du magst was dazu sagen?
Was ich auf keinen Fall machen sollte, ist hingehen und sagen, du hast einen Fehler gemacht. Weil dann erhalte ich quasi sofort eine Breitseite. Mhm. Die Kritik muss ich sozusagen wohlwollend verpacken. Ja. Idealerweise so, dass ich das, dass das Ansehen sozusagen der Führungskraft zwar damit behaftet ist, aber nicht beschädigt wird. Ne? Das klingt jetzt sehr verklausuliert, aber in dem Fall würde ich sagen, mir ist da etwas aufgefallen, ja, was im Projektplan vielleicht so nicht vorgesehen war. Vielleicht hast du das auch schon selber gesehen, ja. Ich wollte es dir dann nochmal zeigen, damit das Projekt erfolgreich ist, Klammer auf, und du dann auch gut dastehst, schlage ich vor, dass wir das so und so machen. Aber du hast sicherlich auch schon eine Idee dazu, ja. So.
Oh krass, okay, das ist so ein bisschen wie der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Nur in sehr ausführlich und huiuiui gut dastehen lassen. Danke für diese Erläuterung, da habe ich jetzt gerade viel gelernt, ja, auch über Dinge, die ich nicht gut kann. Und jetzt bin ich aber mal gespannt, Timothy, hat das jetzt deine Aussage, die du dir schon überlegt hattest, irgendwie verändert?
Verändert würde ich nicht sagen. Es hat auf jeden Fall die Aussage, also meine Aussage wäre, das hätte ich zum Thema gemacht, ich hätte das kritisiert.
Das heißt, bei dir ist blau?
Blau, kritisieren. Genau.
Okay.
Aber mir hat natürlich der Erzählimpuls von Ramzi gerade ganz viel zu denken auch gegeben, mhm, darüber, wie ich das tun würde.
Ja.
Ja.
So, und jetzt verrate ich dir was. Ja. In dem Fall Kritik. Ich habe ja gesagt, manche kosten dann nochmal extra Punkt. Da du das jetzt kritisiert hast, kostet dich das einen Bestätigungspunkt.
Ah, okay. Mhm.
Das heißt, du bist im Wohlwollen der Führungskraft gerade gesunken. Man kann es nicht mehr bestätigen. So, das war die erste. Und Ramzi, bei dir bleibt es so, wie du denn jetzt gesetzt hast. Ich versuche das immer nicht hier runterfallen zu lassen. Und ich mache mal die nächste Situation. Seid ihr ready?
Ja.
Eine Kollegin kündigt und nennt die Führungskraft als Grund. Du wirst gefragt, ob du das bestätigen kannst. Was tust du?
Ich schweige.
Du schweigst?
Plus eins.
Ja, du auch? Mhm. Aha. Okay. Okay. Habt alles richtig gemacht sozusagen.
Es kostet uns nichts.
Es kostet
also
euch nichts. Ihr seid erstmal fein raus. Ich weiß nicht, ob es die Person was kostet und die Organisation.
Ja.
Das ist eine Frage, die könnten wir mal mitnehmen.
Ja.
Okay, die dritte Situation. Die Führungskraft erinnert dich daran, was sie alles für dich getan hat, kurz bevor sie eine Bitte stellt. Was gibst du ab von den Token?
Sie bittet mich um einen Gefallen.
Aber davor wird erstmal eine große Erinnerung, was sie schon alles für dich getan hat.
Ja, hm, ich bestätige sie.
Du auch?
Ja.
Ha, interesting. Okay, in dem Fall passt das, weil hättet ihr jetzt geschwiegen, hättet ihr einen Bestätigungstoken weniger gekriegt. Dann kommt die nächste Aufgabe. Ich habe insgesamt noch drei, nur dass ihr es schon mal einschätzen
okay
könnt. Die Führungskraft teilt vertraulich Negatives über eine Kollegin mit dir. Du wirst zur vertrauten Person gemacht. Was gibst du ab?
Schweigen.
Schweigen?
Mhm. Oder also geht es darum, wie ich mit der Information umgehe oder was ich der
Führungskraft? Wie du mit der Führungskraft umgehst in dem Fall.
Okay.
Also Kritik wäre in dem Fall so, finde ich nicht so okay, dass du das tust. Bestätigen wäre ja die
Kollegin. Nee, dann schweigen.
Schweigen. Mhm.
Eine Situation, in der ich schon war.
Oh,
ja.
Und?
Schweigen.
Ja, tatsächlich. Oh, ich bin so anders. Okay, also ein Kritik-Token hätte euch eine Bestätigung gekostet, aber Schweigen ist, ja, ein bisschen traurig, aber...
Aber nur in der Situation, ja, möchte ich auch sagen, ne?
Ja. Wir sprechen ja auch nochmal über alle Situationen da mal, oder?
Dürft ihr gerne, ja. Ich merke, da ist so ganz viel, ich möchte was zu sagen. Ja, also habe ich noch zwei habe ich noch. Einmal die Führungskraft unterbricht dich im Meeting zum dritten Mal und alle sehen es. Wie reagiert ihr da?
Ich kritisiere das.
Du kritisierst das?
Mhm. Also ich würde es ansprechen, aber wie gesagt, das ist eine Kunst für sich, ja. Ich würde die Person nicht kritisieren, ich würde den Sachverhalt sichtbar machen.
Aber es ist kein Bestätigen, ne? Daher...
Im Sinne von danke, dass du mich unterbrochen hast.
Mhm. Habe ich verdient.
Nee, das ist es nicht.
Dann würde ich dir einen Kritikpunkt in
Das darfst du gerne.
So, und dann kostet euch das beide einen Bestätigungspunkt in dem Fall. Ja, weil öffentliches Bloßstellen ist ja huiuiui. Oder öffentliches Kritisieren in einem Meeting, schwierig. So, die letzte, die ich hier habe. Die Führungskraft lobt dich öffentlich, aber für etwas, was deine Kollegin gemacht hat.
Oh, das ist juicy.
Ja, very juicy. Und ich stelle gerade fest, in ganz vielen dieser Situationen war ich schon.
Oh,
ja,
wow.
Ja. Ja, gut. Also ich meine, da muss ich jetzt ehrlich sein. Ne? Also das, egal was für Kosten das dann irgendwie, das würde ich auch, ich mag sehr, Ramsi, wie du gerade gesagt hast, das mache ich sichtbar. Das würde ich auch sichtbar machen.
Weißt du, würdest es kritisieren?
Ja. Ja. Mhm.
Ich würde in dem Moment schweigen und danach aber die Information, also nicht vor anderen diese Information teilen.
Ah.
Ja, also dass sozusagen die Credits transparent der Kollegin sozusagen übermittelt werden, aber in der Situation würde ich die Führungskraft ja bloßstellen.
In dem Fall, Ramsi, kriegst du einen Bestätigungstoken zurück von denen, die du verloren hast. So ein Ding, ha? Huh? War die Situation erstmal. Jetzt sieht es so aus, dass ich es euch viel zu leicht gemacht habe, merke ich schon. Also Ramsi, du hast noch 4 Bestätigungstoken und 5 Kritik-Token und noch 3 Schweigetoken. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Token im Gegensatz zu den Aufgaben. Das muss ich nochmal angleichen. Für alle, die es nachmachen wollen, ja, könnt ihr gerne auch für andere Dinge nutzen. Das machen wir in den Shownotes.
Ja.
Und bei dir schaut es ein bisschen anders aus. Du hast nur noch 2 Bestätigungstoken, 3 Kritikpunkte und dafür noch 4 vom Schweigen.
Ha.
Was sagt ihr, was hat das jetzt hier mit narzisstischen Persönlichkeiten zu tun?
Sehr viel.
Sehr viel?
Oh. Sehr, sehr viel. Und ich finde dieses Spiel großartig, ja, um auch wieder im Grandiosen zu sein, weil es wirklich spielerisch und sehr anschaulich darstellt, wie man, also es sind ja so Dilemmata, ne? Und man hat immer eine Möglichkeit, wie man damit umgeht. Und ja, es geht eben darum, wie reagiere ich oder wie verpacke ich gewisse Dinge. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich fände es auch wichtig, nochmal darüber zu sprechen, was sozusagen im Vordergrund steht. Ne? Also wenn ich möchte, dass die Beziehung nicht angerissen wird oder irgendwie da Sand ins Getriebe kommt, dann muss ich mich anders verhalten. Oder sage ich, wisst ihr was, ich verbiege mich null. Ja, das sind meine Werte, das ist meine Haltung und ob es dir passt oder nicht, ja, so verhalte ich mich, dann muss ich natürlich anders reagieren. Ja? Und ich glaube, das macht einen Unterschied, auch in welcher Situation stecke ich. Ja.
Und in welcher Abhängigkeit.
In welcher, genau. Es ist ja da ein Machtgefälle. Und bei einer Führungskraft ist es ja quasi per Funktion ein Machtgefälle. Ich bin abhängig von der Gunst mit Blick auf Projekte, Aufgaben, letzten Endes vielleicht auch Beförderung und Gehalt. Und da verändert man sozusagen sein Verhalten, weil wir auch wissen, dass narzisstische Persönlichkeiten einem das Leben dann auch tatsächlich sehr, sehr schwer machen können.
Ja, und genau das, was du gerade beschreibst, Ramsi, ist genau, wie ich aus vielen dieser Situationen rausgegangen bin, ne? Und mein inneres Dilemma gerade war so, ja, nee, aber das, hey, ich habe hier ein Point of View und ich das lasse ich nicht durchgehen und ich mache diese Ungerechtigkeit im Raum hier jetzt sichtbar und zwar vor allen anderen, weil wenn ich das nicht vor allen anderen tue, tut's nicht weh. Und warum hast du es jetzt verdient, dass ich mit dir im stillen Kämmerlein jetzt irgendwie dir sage, was ich gerade ungerecht finde und andere Menschen kriegen das vor versammelte Mannschaft permanent irgendwie gespiegelt. Ne? Also das waren so Dinge, die, also Chapeau für das spielerische Element heute, ja, das hat das alles gerade rausgebracht, ja.
Wow. Du hattest aber noch mehr Impulse, Ramsi, ne? Auch zu den Situationen, die ich beschrieben habe, die du gerne ansprechen wolltest, richtig?
Ja, also die genau, also das Thema Kritik äußern, das ist ja sozusagen eine sehr sensible Sache, weil Kritik ist quasi das Feuer, was die Beziehung zur narzisstischen Person entfacht, im negativen Sinne, sage ich jetzt mal, ne? Und Kritik sollte nie öffentlich, also das, wenn man so will, ne, was gibt es so für Grundregeln? Und damit meine ich, um sozusagen, wenn ich in einer Abhängigkeitsbeziehung bin, überleben zu können, ja, dann sollte ich ein paar Grundregeln befolgen. Ob man das dann auch macht oder sagt, mir ist es egal, ich stehe zu meinen Prinzipien und im Zweifel werde ich gekündigt oder kündige, das finde ich ist nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wenn man sich überlegt, ich bin in einem Abhängigkeitsverhältnis und möchte sozusagen auch vielleicht mittel- bis langfristig in diesem Verhältnis überleben, ja, Klammer auf, man kann es auch recht angenehm gestalten, wenn man so ein paar Regeln beachtet. dann ist eben eine Kritik eher nicht öffentlich teilen. Und wenn man sie teilt, muss sie gesichtswahrend geteilt werden. Das heißt, also Narzissmus, und wenn man das befolgt, ist es relativ einfach, weil es ist eine Frage der Beziehungsgestaltung. Ja, und ich, es gibt da so eine Metapher, die ich total hilfreich finde, nämlich die des Beziehungskontos. Bei narzisstischen Persönlichkeiten muss ich auf das Beziehungskonto einzahlen, ja, ganz viel einzahlen. Das tue ich beispielsweise, indem ich lobe, also das Kernmotiv, um das es bei Narzissmus geht, das ist ja die Anerkennung beispielsweise, oder das Thema Wichtigkeit, ja, oder das Thema Solidarität, ich bin für dich da, ich unterstütze dich, ja. Wenn das Motiv befriedet wird, dann zahle ich auf dieses Beziehungskonto ein. Und das kann ich mir wirklich bildlich vorstellen. Und wenn ich kritisiere, dann werden Tausende von Euros abgezogen. Ja. Wenn ich im Vorfeld nichts investiert habe, weil ich das nicht gemacht habe, gelobt, gewertschätzt und so weiter, dann habe ich quasi eine Nullbar, also eine Nulllinie. Und wenn ich was abziehe, dann bin ich sofort im Minus und dann kann ich eigentlich einpacken. Man sollte am Anfang einzahlen und diese Beziehung quasi aufladen, in Anführungsstrichen. Und dann darf oder kann ich es mir erlauben, durch eine bestimmt formulierte Kritik eine Abbuchung von diesem Konto vorzunehmen. Ja. Und das ist wirklich, da sind wir beim Thema Kommunikation. Wie formuliere ich so eine Kritik, indem ich sie eben gesichtswahrend formuliere? Und das klingt auch total merkwürdig, weil die Leute dann sagen, Mensch, also ich gebe ja oft solche Hinweise und so weiter. Ich muss mich da ja total verstellen und das passt überhaupt nicht zu mir. Das ist so natürlich, ja. Aber es geht immer um das Motiv. Ne? Möchte ich sozusagen auch hier etwas in dieser Beziehung erreichen? Habe ich auch ein Ziel? Dann muss ich bestimmte Regeln berücksichtigen.
Ich hörte gerade, weil du gemeint hast, dann werden sofort Tausende von Euros abgehoben. Ist das auch ein Thema von Verhältnismäßigkeit? Also das scheint mir dann, wenn ich so einen kleinen Kritik äußere und dafür Tausend von Euros auf diesem Konto dann abgehoben werden, da scheint es irgendwie, das steht für mich dann nicht wirklich im Verhältnis. Also hat narzisstisch sein auch etwas mit Dinge nicht verzeihen können zu tun? Oder wie muss ich das da verstehen?
Also nicht verhältnismäßig aus deiner Perspektive, ja. Aus Perspektive der narzisstischen Person ist das vollkommen legitim. Ja. Da muss man auch Perspektivübernahme betreiben. Selbst, also es kann ja auch ein konstruktiver Impuls negativ aufgefasst werden, weil die narzisstische Persönlichkeiten haben oft einen, jetzt schmeiße ich nochmal einen Fachbegriff raus, ja, einen feindseligen Attributionsstil. Ja, also wenn Dinge mehrdeutig sind, ich nehme wieder das Beispiel, es wird hinter meinem Rücken gelacht. Das ist eine mehrdeutige Situation, weil ich weiß nicht, lachen die über mich oder lachen die, weil jemand einen Witz erzählt hat. Dann würde eine narzisstische Person das feindselig auslegen, weil das ist sozusagen der Default-Zuschreibungsmechanismus. Die lachen über mich. Und das kann ich als Außenstehender natürlich völlig abstrus finden. Aber das ist nun mal so. So ist quasi die kognitive Struktur. Nicht bei jedem, das will ich auch wieder, man muss ja alles immer einordnen. Aber tendenziell haben diese Personen eher einen feindseligen oder missgünstigen Zuschreibungsmechanismus, ne? Oder du hast nicht auf meine Nachricht geantwortet. Das erste ist nicht, du hattest keine Zeit, du bist krank, du hast es vergessen, sondern ich bin nicht wichtig für dich, ja? Weil wenn ich wichtig wäre, würdest du ja direkt antworten. Das sind also diese Zuschreibungsmechanismen und das muss man berücksichtigen, ja? Und deswegen kann eine kleine Mini-Verfehlung zu diesen drastischen Konsequenzen eben führen, ne? Also wie gesagt, Kontaktabbruch, Gaslighting, Ghosting und was es da alles nicht Schönes gibt, ja. Das sind dann die ganzen Strategien, die sie auffahren. Mhm. Ja. Und die dienen ja auch dazu, und dann so schließt sich auch der Kreis, um das Motiv, das sie haben, Anerkennung, Wichtigkeit, um das zu erlangen, ja. Das können sie aber eben nicht auf so einem authentischen Wege, dass sie sagen, Mensch, mir ist es echt wichtig, dass du mich anerkennst, ja, so. Oder dass ich einen wichtigen Platz in deinem Leben habe. So würde man ja authentisch dieses Bedürfnis formulieren. Aber eine narzisstische Person eignet sich eben im Laufe ihres Lebens verschiedene Strategien an, um dieses authentische Motiv über eine Manipulation zu erreichen, indem sie eben sagt, du bist nichts wert, weil das heißt ja, ich bin mehr wert als du. Oder auch doof stellen. Ne? Es gibt so ganz, ganz kleine, verrückte Spiegel, die dann eingesetzt werden.
Oh, das macht so viel. Ja, auch ganz viel Widerstand in mir. Mhm. Ja. Bevor ich da in meine Widerstände reingehe und da noch ein paar Fragen stelle, wollen wir noch Gaslighting und Ghosting kurz erklären für die, die das noch nie gehört haben. Ghosting ist, wenn ich mich plötzlich gar nicht mehr melde, also wie ein Geist plötzlich verschwinde, aber mich nicht abmelde sozusagen. Da dürft ihr gerne ergänzen. Ihr nickt beide. Gaslighting, mag jemand von euch?
Wenn meine eigenen Worte gegen mich so verwendet werden, dass ich an an mir selber zweifle oder an der Kongruenz meines Gesagten.
Das ist eine sehr gute Minimaldefinition, finde ich auch.
Nur damit die zuhören, da sind einfach sehr viele Begriffe heute. Ja. Ich bin immer Fan davon, das so zugänglich zu machen wie nur möglich.
Ja.
Okay, also meine Widerstände gerade, oder eigentlich sind es mehr Fragezeichen, und ach, das ist eine schöne Möglichkeit, einfach mal das Symbol hier zu ändern.
Ja, sehr gut.
Aus der Questgeberin mache ich jetzt ein wandelndes Fragezeichen. Finde jetzt auch. Finde jetzt hier Superwoman oder Superman, verkleide ich mal so ein bisschen weg. Also du beziehst dich, wenn ich dich richtig verstanden hatte, also beziehst du dich in deinen Formulierungen, in den Situationen, die du beschreibst, tatsächlich auf narzisstische Persönlichkeiten, wenn die anwesend sind. Das gilt also nicht für generell, für Unternehmenskultur, Teamkultur. Wie geben wir uns Feedback, richtig?
Ja, also natürlich, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine narzisstische Persönlichkeit vor mir, würde ich anders sozusagen Feedback zurückmelden, als wenn ich in einer Umgebung bin, wo ich weiß, ne, also es gibt irgendwie ein bestimmtes Maß an psychologischer Sicherheit und man ist konstruktiv und offen, dann würde ich natürlich anders damit umgehen. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Disclaimer, ja.
Deswegen war mir das gerade nochmal wichtig,
genau.
Machst auch, dass du psychologische Sicherheit gerade ansprichst, ne? Also auch diese Fehlerkultur etwas zugeben zu dürfen, dass etwas schief lief, ohne die Konsequenzen, die du auch bestehen hast, ne, teilweise,
ja,
zu müssen, und mich so vertrauensvoll in meine Umgebung anpassen zu können. Das Anpassung findet ja trotzdem statt. Selbstregulation ist ja immer notwendig.
Ja.
Und da ist für mich eben tatsächlich diese Feinheit, dass das eigentlich ein schönes Zusammenarbeiten ist, während ich ansonsten tiptoeing, ne? Also mit, wie heißt das, auf hohen Eiern rumzulaufen, zu gucken, damit ich ja nicht das mache, um irgendjemand zu verletzen oder selber Konsequenzen fürchten zu müssen. Das stelle ich mir so anstrengend vor.
Ja, es ist natürlich, also es ist kein Selbstläufer, und ich glaube, das Thema, oder Widerstand hattest du ja auch gesagt, dass wenn man aber damit sich beschäftigt und versteht, dass Narzissmus eine, also eine Störung klingt ja immer so pathologisch, wenn ich jetzt quasi die narzisstische Persönlichkeitsstörung nehme, dann ist es ja eine Störung der Selbstregulation oder auch eine Beziehungsstörung, ne? Wenn ich mich damit gut auseinandergesetzt habe, dann, und es ist ja auch eine Übungssache, ja. Ich finde, es geht auch nicht darum, sich komplett zu verstellen, sondern zu überlegen, wenn ich jetzt quasi aus der psychologischen Ecke oder aus der therapeutischen Ecke komme, geht es ja darum, eine Beziehung mit einem Gegenüber zu gestalten. Und das Gegenüber kommt mit gewissen Vorannahmen zu mir. Und narzisstische Personen haben Vorannahmen über sich selbst. Ich bin toll, ja, und du vielleicht nicht. Und aber auch Annahmen über die Beziehung. In Beziehungen werde ich tendenziell eher abgewertet. Du möchtest etwas Schlechtes von mir, deswegen muss ich mich quasi hier aufmunitionieren, ja. Und wenn ich das berücksichtige, dann kann ich sozusagen meine Beziehung zu dieser Person auch gestalten. Ich bin also in der Kontrolle, ne? Also ich finde es immer wichtig, so diesen Perspektivwechsel anzubieten. Du bist quasi dem nicht ausgeliefert, sondern du selbst hast Möglichkeiten, wie du diese Beziehung zum Gegenüber gestaltest. Und auch dieser Widerstand, das thematisiere ich auch ganz oft, der tangiert ja auch den eigenen Narzissmus oder das eigene Selbstbild, ne? Weil die Person nimmt sich ja etwas heraus. Aber auch da ist es hilfreich zu denken, die Person hat nichts gegen mich, sondern gegen die Art und Weise, wie diese Beziehung gerade gestaltet wird. Und ich kann sozusagen mit meinen Worten, mit meinen Handlungen ihr die Möglichkeit geben oder diese Beziehung sozusagen, dieses Beziehungskonto auffüllen.
Liegt die Verantwortung dann aber ausnahmslos beim Gegenüber und nicht bei der narzisstischen Persönlichkeit?
Ah, da bin ich natürlich als Psychologe ein bisschen gebiased, weil die Person ja ein gewisses Setup mitbringt, ne? Und ich mich dann sozusagen in meiner Rolle darin sehe, dieses Setup zu berücksichtigen. Im Unternehmenskontext oder wie auch immer, kann man natürlich denken, hey, na, was soll das? Wir agieren hier auf Augenhöhe. Da trägt natürlich jeder seinen Anteil an der Beziehung. Aber, und da spreche ich aus persönlicher Erfahrung und aus stellvertretender Erfahrung, die narzisstische Person hat ja das, also sie weiß nicht, dass so wie sie agiert, dass das sozusagen für Irritationen sorgt. Und in der Psychologie oder in der Psychotherapie gibt es sozusagen bestimmte Bilder, wo die Person weiß, hey, das ist nicht, das, was hier passiert, ist nicht okay. Ich nehme da immer gerne das Beispiel der Zwangsakzentuierung, weil Leute, die sich 50 Mal die Hände waschen, die wissen, ey, Also ich komme nicht aus meiner Haut raus, ja, aber ich weiß, es ist hier komisch, was ich mache, ja. Oder dass ich 50 Mal den Herd kontrolliere. Ich weiß, das ist komisch. Eine depressive Person weiß auch, mir geht's einfach nicht gut. Ich bin total niedergeschlagen. Die berichtet das auch, ja. Die kann das auch reflektieren. Aber eine narzisstische Person, die hat den Eindruck, das gehört zu mir. Ja, das ist so, das bin ich. Ich bin so, wie ich bin, so bin ich. Und entweder du nimmst das an oder halt nicht. Ja? Und das, diesen Umstand, den sollte man aus meiner Sicht berücksichtigen, wenn man, und das ist, glaube ich, der wichtige Disclaimer, ein Arbeitsbündnis mit dieser Beziehung eingehen möchte. Entweder, weil ich als Mitarbeiter abhängig bin oder als Dienstleister auch abhängig bin, ja. Wenn ich die Wahl habe und sage, ich bin auf die Person nicht angewiesen, habe ich natürlich, ne, kann ich ja so reagieren, wie ich möchte. Aber wenn ich aus strategischen Gründen oder warum auch immer dieses Bündnis quasi stabil halten möchte, dann gibt es sozusagen Strategien, die man einsetzen kann, damit das auch stabil bleibt. Ja.
Ich bringe mal noch eine andere Perspektive ein. Ich versuche mal zwischen den ganzen Dingern, die ich hier so habe, zu wechseln. Ich habe noch ein paar Ausrufezeichen. So. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und vielleicht passt die hier ganz gut, dann bin ich auch neugierig auf deine, Timothy. Als externe Person, und ich bin ja jetzt seit vielen Jahren einfach extern in Unternehmen und arbeite ganz viel mit Geschäftsführung, mit Führungskräften sämtlicher Ebenen eigentlich, aber auch mit Teams. Und wie oft ich das jetzt schon gehört habe, das wird mir jetzt aber erst so richtig klar, dass die Menschen dankbar sind, wenn ich komme, weil dann Dinge angesprochen werden dürfen, die ansonsten nicht besprechbar sind, wo die Leute auch sagen, so, die Führungskraft nimmt keine Kritik an oder hört uns nicht zu, aber mir irgendwie schon. Und ich habe dieses Abhängigkeitsverhältnis zwar als Dienstleisterin, aber trotzdem ist es akzeptiert, dass ich sowas sage, sogar von der Person, die es betrifft. Weil da klar ist, ich werde, ne, also sie zahlen mich dafür, dass ich Dinge sichtbar mache, besprechbar mache. Da ist es eine andere Rolle. Da habe ich nicht dieses Beziehungsgestaltung in dem Sinne, dass ich dauerhaft da bin, sondern ich bin punktuell da. Also teilweise auch 2 Jahre, ne, wenn ich die Teams begleite. Und trotzdem ist da total akzeptiert und in Ordnung, dass ich reingehe und sage, das ist nicht cool, was hier läuft. Ich halte euch mal den Spiegel hin. Das ist gewollt. Welche Gedanken hast du dazu?
Also das ist, glaube ich, das Thema der Systeme sozusagen. Ne? Also in der Organisation mit der Führungskraft und dem Team, das ist ja quasi ein für sich geschlossene System in Anführungsstrichen, wo auch gewisse Mechanismen oder Erfahrungen sich auch stabilisieren, weil die Führungskraft wird ja wiederum von ihrer Führungskraft vielleicht auch geschützt, ne, weil dann doch gute Ergebnisse geliefert werden. Das Team darunter hat aber diese Abhängigkeit. Und als externe Person ist man ja sozusagen in der Lage, nochmal eine andere Perspektive hineinzugeben, wo die Person auch, ne, damit um, also entweder sie nimmt die an und die kann aber auch sagen, nee, das irgendwie passt das nicht mit meinen eigenen Wahrnehmungen. Aber es gibt eine andere Abhängigkeit auf jeden Fall.
Also ich habe das bisher auch tatsächlich eher aus systemischer Perspektive, weil ich eben auch Systemikerin bin, betrachtet und versuche jetzt gerade rauszufinden, ob das jetzt narzisstische Persönlichkeiten dann waren oder nicht.
Ja.
Ich muss da mal für mich selber nochmal reflektieren. Ich mag den Gedanken.
Ah, oh, total. Geht mir ähnlich. Mhm. Ich reflektiere auch ganz viele Menschen, die mir so irgendwie begegnet sind. Also was bei mir gerade los ist, ich glaube und vermute ganz stark, dass die erste narzisstische Persönlichkeit, die mir in meinem Leben begegnet ist, mein Vater war. Und das macht für mich super viel Sinn, dass wir die Marker Abhängigkeiten gerade haben. Weil wo war ich denn noch mehr abhängig, quasi außer dieser Zeit als Kind, wo er natürlich für mich eine total zentrale Person war. Und die Befreiung aus der Co-Abhängigkeit seiner narzisstischen Persönlichkeit erfolgte wirklich mit der Migration nach Deutschland. Also als ich mich räumlich quasi von ihm ganz, ganz weit entfernt habe. Und was dann passiert ist, ist, dass ich ja irgendwann mal in die Berufswelt eingestiegen bin. Und weil ich ja schon so ein bisschen sensibilisiert war, war ich schon auf der Lauer. Ja, also welcher Chef hier in diesem Unternehmen könnte mir hier jetzt auch gefährlich werden? Und was das auch bei mir ausgelöst hat, und das kam ja im Spiel gerade, im spielerischen Element, kam das gerade richtig deutlich raus, war, dass ich immer ganz genau, bevor ich den Mund aufgemacht habe, mir schon die Frage gestellt habe, in welcher Abhängigkeitsverhältnis befinde ich mich hier gerade. Aber was ich dir auch sagen kann, Ramzi, ist, dass ich ganz oft auch die Person im Raum bin, der weniger zu verlieren hat. Und wo ich oft das Gefühl habe, okay, ja, das tut jetzt vielleicht weh, wenn ich jetzt irgendwie was hier sichtbar mache, was dieser Person mir gegenüber gerade kränken könnte. Aber für andere Menschen tut das noch mehr weh. Ne? und ich jetzt, ohne dass ich einen White-Savior-Komplex aufmachen will oder der Meinung bin, dass ich jetzt meine Rolle ist, immer ein Team komplett zu retten, das nicht. Aber ich bin ähnlich wie du auch oft in Situationen, wo Menschen super dankbar sind, wenn einer endlich mal. Und jetzt versuche ich mal Fragen für euch daraus zu formulieren. Meine eine Frage ist, warum lohnt sich das für Unternehmen und Organisationen, an solche Persönlichkeiten überhaupt festzuhalten? Weil in meinem Verständnis kann das ein kompletten Team lahmlegen oder die Idee von Teamarbeit. Da würde mich vielleicht einfach nur diese Frage erstmal. Also das interessiert mich in der Tat, weil ich sehr mag, wie du das vorhin so zurechtgerückt hast mit der Perspektive. Die fehlt mir irgendwie. Also warum lohnt es sich, dafür zu kämpfen, wenn... Oder nicht dafür zu kämpfen, ist eine blöde Formulierung gerade, sich für Personen einzusetzen, wo ich irgendwie aus unserem Gespräch heraus gerade das Gefühl habe, das ist so null förderlich für Teamdynamiken.
Ramsi, darf ich da rein, bevor du mit Fachexpertise reingehst, mit einer Annahme? Eine Annahme ist erstens, die Menschen sind ja auch gut vernetzt und haben ja durch Manipulation, was Ramsi vorhin genannt hatte, natürlich ihren Vorteil irgendwie immer wieder raus und knüpfen Beziehungen zu Menschen, die vorteilhaft sind. Hm. Das ist eine Annahme. Und die zweite Annahme ist, die können ja auch was.
Stimmt.
Persönlichkeiten nichts können. Und deswegen wahrscheinlich auch auf einer fachlichen Ebene für ein Unternehmen gut sind. Mhm.
Ja, also das würde ich genauso auch unterschreiben, dass andere Annahme ist ja sozusagen, narzisstische Persönlichkeiten sind grundlegend einfach nur schlecht. Ne? Und das ist relativ verkürzt, weil eine Person ist ja nicht nur narzisstisch geprägt, sondern die hat ja auch irgendwie was gemacht. Und tatsächlich sind narzisstische Personen, also es gibt, wenn man so will, unterschiedliche Facetten, aber es gibt auch sogenannte erfolgreiche Narzissten, die muten sich auch selber sehr viel zu und sind sehr leistungswillig, gehen wirklich total an ihre Grenzen auch. Nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich sind die da nicht zimperlich. Und dementsprechend gibt es da also auch ein gewisses Fundament. Und sie sind auch in der Lage, Beziehungen so zu knüpfen, dass die auch quasi erfolgreich sind. Ne? Also nicht nur für sich, sondern auch positive Beziehungen. Ne? Weil was wir weniger vielleicht beleuchtet haben, der grandiose Narzissmus geht auch mit quasi mit Beziehungen einher, die nicht nur instrumentell und opportunistisch sind, ja, sondern auch, ne, es macht ja auch irgendwie durch ihre expressive, charmante Art und, ne, das bindet ja auch Leute. Manipulation, da würde ich gerne nochmal ergänzen, das hat auch so nach außen so einen negativen Touch, aber wir manipulieren ja auch, ne? Also wenn man es runterbricht, bedeutet es ja nur, eine Person etwas veranlassen zu tun, was sie vielleicht per se nicht getan hätte. Schon alleine, wenn ich sage, kannst du mal bitte auf meine Katzen aufpassen, weil ich habe da weiß ich nicht was, oder kannst du die Blumen gießen, ne? Da bringe ich ja auch eine Person irgendwie dazu, etwas für mich zu tun. Und der andere Aspekt ist, vielfach werden diese Menschen auch aktiv gesucht. Ja, also, und jetzt müssen wir nochmal die Perspektive öffnen. Also wir leben ja aktuell in besonders kritischen Zeiten mit dem, was um uns herum passiert. Und da rufen und schreien die Leute ja tatsächlich nach Menschen, die ihnen Orientierung vermeintlich geben, die Sicherheit vermeintlich geben. Und die Leute sind sozusagen präsent und sagen, ja klar, ich komme, ich mache, ich sorge dafür, dass das hier wieder läuft. Ja, ich treffe Entscheidungen, ich bringe den Laden hier nach vorne. Und vor dem Hintergrund kommen da zwei Sachen zusammen. Das eine ist sozusagen, wer sucht diese Leute, wer bietet ihnen auch, ich sage ja auch immer, narzisstische Personen brauchen eine Bühne. Aber diese Bühne wird auch geschaffen. Der Scheinwerfer wird ausgerichtet. Ja, das Licht, die werden auch nochmal geschminkt und hergerichtet. Das passiert ja nicht im Vakuum. So. Die andere Frage ist, wie wirkt sich das sozusagen mit der Zeit langfristig aus? Und da kommen halt diese Dynamiken ins Spiel, die wir auch schon mal hatten. Das heißt, langfristig kann sowas auch wirklich dann ins Negative abdriften.
Da gibst du mir gerade nochmal die Möglichkeit, das spielerische Element nochmal aufzugreifen, wenn ich da mal rein darf. Oder Timothy, wolltest du mir
sagen? Nein, bitte.
Bei diesen Token, die ihr ja entweder selbst gewählt abgegeben habt oder eben, ne, von mir dann abgenommen wurden aufgrund eurer Entscheidung. Wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen verrechnet, habe das jetzt zum ersten Mal. Ich habe das jetzt nur für diese Folge sozusagen kurz erfunden. Und der nächste Gedanke wäre gewesen, wenn es so gewesen wäre, dass ihr Token so sehr abgeben hättet müssen, dass ihr keine mehr hattet, dass ich dann mit euch schaue, zeig mal, dass ich es wirklich vorbereitet habe, dass wir gucken, was sind denn die Ressourcen? Ne? Wie könnte ich jetzt da wieder Token zurückbekommen? Und welche Rollen sind denn da drin? Und das spielst du ja hier gerade mir so schön zu, ne? Dass eine Bühne gegeben wird, dass es ja angenommen wird, dass es ja eine beidseitige Beziehungsgestaltung ist. Und da wäre eben, und da darfst du mir gerne dann, ich nenne mal die Rollen und du darfst mir gerne sagen, ah, das ist keine passende Rolle dafür in dem Kontext, dürfte gerne beide. Mhm. Ich hätte als Rolle einmal dieser Zerrspiegel, ne? Also eine Person, die so verzerrt spiegelt im Sinne von, ich stimme dir zu und sag immer das, was das Gegenüber hören möchte, um diese Bestätigung da immer wieder reinzugeben. Dann die stille Beobachterin oder stiller Beobachter im Sinne von, ich schweige. Ich sehe alles, aber ich sage nichts und ich schütze mich, um da eben gar nichts mit reinzugeben. Also ein bisschen Unsichtbarkeit. Dann EnablerInnen, die organisieren, erklären, aber auch entschuldigen und machen dann das System irgendwie ein bisschen erträglicher dadurch, dass da Dinge möglich gemacht werden. Also auch so im grauen Raum, das kriegt die narzisstische Persönlichkeit jetzt nicht unbedingt mit. Du vorhin auch so schön sagtest, so, ich würde das nicht öffentlich machen. Das hattest du auch in einem Beispiel gesagt, Timothy. Also da mit reinzugehen. Dann hätte ich noch ProfiteurInnen, also im Sinne von, ich profitiere ja davon, wenn ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Das hattest du ja auch mitgenannt, die Beziehung. Ich wäre die Rebellin, habe ich so gedacht. Ich widerspreche, ich zahle dafür auch einen Preis. Das hattest du auch, Timothy, gesagt. Und ich ziehe dann aber auch irgendwann weiter, wenn es mir zu viel wird. Also ich habe da schon auch Grenzen, die ich dann nicht mehr akzeptiere. Das habe ich auch in Situationen erlebt für mich selber. Und ich glaube, du auch. Ne?
Ja, definitiv.
Und eine letzte Rolle hätte ich noch. Die Person, die erschöpft ist. Also war mal Rebellin, aber hat dann aufgegeben und wartet es eigentlich nur noch auf einen richtigen Moment und nimmt bis dahin alles hin.
Oh.
Und das sind so die Rollen, die ich in solchen Konstellationen mir vorstellen kann. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber diese Rollen machen ja überhaupt erst möglich, dass, aus meiner Sicht, ne, korrigiert, dass eine narzisstische Persönlichkeit einfach wachsen kann ohne Ende und da irgendwie keine Grenzen sieht.
Es zeigt ja auch schön nochmal auf, wie komplex das eigentlich ist, ne? Und dass es nicht nur um die narzisstische Person geht, die im Mittelpunkt steht, ja, oder um die betroffene Person, die dann in der Beziehung direkt quasi in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern dass drumherum noch viele, viele andere Personen sind, die das mit bedingen, aber auch aufrechterhalten. Und ich glaube, gerade die letzte Kategorie, ne, diese Erschöpften, auf die muss man auch ein Auge haben, weil das, was ich auch nicht beschönigen möchte, trotz der ganzen Tipps und Empfehlungen, dass das, wenn man keine Ressourcen hat, und damit meine ich nicht nur Wissensressourcen, dass ich weiß, was Narzissmus ist, sondern auch sozusagen persönliche, zeitliche Ressourcen oder auch einfach, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, dass diese Leute dann über kurz oder lang tatsächlich einfach das Nachsehen haben, weil sie dann wirklich erschöpft sind oder in Krankheit auch fallen. Also da, was ich für Geschichten auch mir nicht anhören musste, aber die mir zugetragen werden. So, erschöpfte Personen, die sozusagen wirklich am Limit sind, die nicht mehr am Sonntag schon mit einem Magenschmerz aufwachen, weil sie denken, oh Gott, morgen wieder. Das darf man nicht vernachlässigen. Und deswegen finde ich auch diese Aufklärungsarbeit so wichtig, dass man das auch zugänglich macht, damit die Leute sich, weil das ist ja auch oft diffus, ja, was ist das, was passiert mir hier gerade? Vieles ist auch ganz subtil, ja. Wir können immer sozusagen in der Rückschau das mit etwas Abstand gut einordnen und den Begriff geben, aber das ist nicht selbstverständlich.
Nee, und ich meine schon alleine die Rollen zu hören. Also ich war gedanklich genau bei dem, was du gerade sagtest, Ramses, boah, hätte ich dieses Vokabular vor 20 Jahren gehabt, wäre das hilfreich in manche Situationen gewesen. Und ich glaube, um auf diese Rolle der Erschöpften nochmal zu sprechen zu kommen, du hast ja selber gerade betont, in was für Zeiten wir gerade leben. Das wundert mich auch ganz oft nicht, dass ganz viele Menschen eben dann auch sagen, hey, ich bin einfach jetzt durch, ich kann nicht mehr, ich weiß einfach auch nicht mehr, wie ich aus dieser Erschöpfung oder Lähmung, sagen ganz viele Menschen in meinem Freundinnenkreis auch. Ja, was ich mit den Rollen irgendwie, was mir gerade so durch den Kopf ging, als du die vorgelesen hast, war, ah, okay, also ich glaube, ich war schon fast in alle. Also so, ne, das ist ja, also zumindest geht es mir so, ich spreche jetzt mal für mich und nicht für alle, aber ich bin jetzt nicht nur eins. Und es gab auch ganz bewusst Situationen, wo mir die Kosten egal waren. Wo ich echt gedacht habe, ja, ich weiß, dass das jetzt uns für unsere Beziehungsgestaltung, haben Sie, wie du es nennst, oder für unsere Binnenverhältnisse jetzt hier, ist das sicherlich gerade nicht gut. aber ich kann gerade nicht anders. Mhm. So, ich call das jetzt out. So. Und auch, vielleicht bin ich für heute, vielleicht ist dieses differenziertes Bild auf narzisstische Persönlichkeitsbilder für mich insofern ganz gut, als dass ich gerade lerne, das nicht ganz in die schlimmste Ecke überhaupt. Und das sind Unmenschen. Und aber Ramzi, was mir gerade, warum Ramzi, beide, an euch beide gerichtet jetzt, was in mir aufkommt. Und das ist so mein Grundverständnis der menschlichen Kommunikation, war schon immer, ey, lass uns hier die Masken fallen. And let's have a conversation face to face. Ohne diese ganze Mauern und Masken, die wir... Und mein Empfinden für die Kommunikation mit Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsbild haben, das ist schon sehr strategisch und sehr überlegt, ne? Wie antworte ich jetzt und mit welchen Worten und in welcher Sequenz und zu welchem Zeitpunkt und wo und in welcher Umgebung. Und das widerspricht so ein bisschen irgendwie meine organische, also das ist irgendwie für mein Empfinden gerade, wo ich denke, okay, wenn ich nicht mehr geradeaus einfach so jetzt sagen kann, wie ich das gerade finde und erlebe, dann wird es für mich strategisch.
Ah, oh, da würde ich mal kurz rein.
Lies.
Darf ich, Ramzi? Ja. Ich glaube, deine Vorstellung von, dass die Person sich ganz genau überlegt, wann war es passiert. Ich stelle dir erstmal eine Frage.
Ja, bitte.
Wie ist das, wenn deine Persönlichkeit mit einer wertschätzenden Haltung, neugierigen Haltung, wenn du Menschen begegnest als, wow, ich bin jetzt einfach nur offen für das, was da ist, überlegst du dir jede Frage und jede Antwort und alles, was du so?
Nicht immer.
Nee. Aber ist das Teil deiner Persönlichkeit?
Frag dich nicht.
Und so stelle ich mir das vor, dass wenn ich von meiner Persönlichkeit, ich mache das ja auch nicht wie bei, ich muss ja Autofahren lernen, sozusagen. Mhm. Ich mache immer dieses Beispiel, weil es für viele sehr zugänglich ist. Und irgendwann ist das ja ein Selbstläufer. Auch die Fragen, die ich stelle, sind ein Selbstläufer, weil sie Teil meiner Persönlichkeit sind, weil ich so rangehe, weil ich auch dass ich so rebellisch kritikfreudig bin, ne? Dass ich so viel reingebe und so direkt bin, ist ja auch Teil meiner Persönlichkeit. Mhm. Und wenn das clasht bei einer anderen Person, dann müssen wir halt einen Handlungsprozess. Ja. Ne? Was funktioniert jetzt da? Das ist Beziehungsgestaltung für mich. Und nicht, dass ich mich da aufgeben muss, oder dass ich extrem nachdenken muss, wie ich strategisch vorgehe. Das ist jetzt aber mein Empfinden.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Also ich finde das Beispiel mit dem Autofahren wirklich sehr treffend, weil es ist am Anfang natürlich, oder Autofahren ist ja etwas, wo man, es ist ja relativ akzeptiert, dass Menschen einen Führerschein machen. Es zeigt aber auch, dass es ist ein Prozess, es ist am Anfang langwierig, ich muss quasi die Theorie bestehen, aber auch die Praxis. Und die Theorie ist sozusagen, dass man sich damit auseinandersetzt, okay, was bedeutet Gaslighting, was bedeutet, weiß ich nicht, Egoismus versus Narzissmus und so weiter. Und die Praxis, und ich finde, man überschätzt auch, wie anstrengend das ist, weil oftmals genügt ein kleiner Twist in der Kommunikation, ja. Und wenn man das sozusagen macht, dann geht das ja irgendwann ganz natürlich in den eigenen Wortschatz oder in den eigenen, ins eigene Verhalten über. Das ist das eine, was ich sagen will. Und das andere ist, was wir auch nicht vergessen dürfen, warum uns bestimmte Aspekte von Narzissten triggern oder irgendwie etwas auslösen, hat ja auch immer mit der eigenen Biografie zu tun. Und deswegen, es wundern sich immer viele Menschen, wenn ich ihnen sage, fang mal bei dir an, wieso löst denn das in dir diese Empfindung aus? Ne? Wenn ich beispielsweise, nicht gegrüßt werde, ja, das ist jetzt vielleicht mal ein Beispiel, da habe ich sozusagen eine Annahme, ich bin es wert, gegrüßt zu werden von meiner Führungskraft oder wie auch immer, ja. Und wenn das nicht passiert, wieso kann man es dann nicht einfach so rüberziehen lassen? Ja, was sagt das dann eigentlich über dein eigenes Selbstverständnis? Und da fängt es an, wenn ich sozusagen mir darüber dann nicht mehr den Kopf zerbreche, ja. Oder ich habe was Aufwendiges gemacht für meine Chefin, für meinen Chef, wie auch immer. Und es passiert einfach nichts, sondern es wird dann irgendwie ins Arbeitsergebnis überführt. Okay, super. Die konnte was damit anfangen, prima. Let's move on. Ne? Das heißt, auch da wieder sich an die eigene Nase zu fassen und zu überlegen, welche Selbstanteile sind da eigentlich bei mir berührt, wenn das Gegenüber mir jetzt so auftritt. Ne? Und wenn man das verändert, das merkt wiederum die andere Person. Also es ist ja immer wieder ein Zusammenspiel. Ne?
Reaktion und Wirkung und so, ne?
Genau.
Ja. Ich bin gerade so in diesem... Wie schaffen wir es jetzt, dass nicht alle, die zuhören und zugucken, gleich sofort Persönlichkeitstests auspacken und analysieren, boah, mit wem arbeite ich hier eigentlich oder mit wem bin ich in Beziehung, ne, dass das jetzt nichts negativ Behaftetes ist, sondern eine Facette. Wie kriegen wir das denn jetzt hin?
Na, vielleicht eine Sache noch, dass Narzissmus zwei verschiedene Bedeutungen. Das eine ist ja die narzisstische Persönlichkeitsstörung, daran denken ja viele, ne? Das ist quasi eine Pathologie, etwas mit Störungscharakter, etwas, das diagnostiziert werden muss und so weiter. Das andere aber auch, Narzissmus ist auch eine Persönlichkeitseigenschaft, ja. Also jeder von uns hat eine gewisse Ausprägung, so wie jeder von uns extravertiert oder introvertiert ist oder mit gewissen schönen Dingen beschäftigt oder nicht oder gerne liest. Also das ist sozusagen ein Teil der Persönlichkeit. Ich finde, damit kann man schon ein bisschen von dieser Schwere wegnehmen, dass es auch etwas hat, was in uns allen zu einem gewissen Anteil auch angelegt ist. Und das andere, ich weiß nicht, ob das den Leuten hilft, aber dass man auch ein bisschen sozusagen Mitgefühl mit diesen Personen haben kann, ja, das, was du, Timothy, gesagt hast, mit der Maske ablegen, das können die Personen eben nicht, weil die Maske ist absoluter Bestandteil ihrer Persönlichkeit. Ja, wenn die das ablegen, dann ist da quasi eigentlich nichts mehr. Das wäre dann völlig schutzlos für die. Und ich versuche dann sozusagen immer diese Bedürftigkeit zu sehen und diese Bedürftigkeit auch zu adressieren. Wenn man das macht, dann kommt wirklich ganz viel Geld auf das Beziehungskonto oder Karma-Punkte oder was auch immer. Ja, also das Beziehungskonto wird dann sozusagen massiv aufgewertet, wenn man auch zeigt, I see you, I feel you.
Voll. Und ich glaube, das ist super wichtig, was du gerade sagst, weil erstens möchte ich auch so in der Folge auf gar keinen Fall so rüberkommen, als würde ich hier durch Deutschland tingeln und von Menschen verlangen, jetzt lass die Maske fallen. Ich meinte das metaphorisch, ne? Also so, und ich kann das, ich fühle mich aber gerade gut daran erinnert, da das auch gelten zu lassen. Ich finde das so wichtig, dass wenn jemand zu dir sagt, hey, diese Maske brauche ich aber gerade, ja, dann behalt sie doch auch. Ja, deswegen bin ich dankbar für deine Frage, weil wie gibt es hier eine Möglichkeit, das weniger, weiß ich nicht, negativ zu framen und für die Erinnerung daran, finde ich. Und nochmal, jetzt kann ich es nicht kommentieren, weil das ja auch zu der Geschichte von vorhin so gut passt, zum Thema Eigenanteil. So super wichtig, Ramzi. Also da bin ich ganz oft so, weil ich vorhin meinen Vater ja auch einfach angesprochen habe, das ist so ein Ding, da muss ich mich auch selber ganz oft dran erinnern. Hey, du bringst hier aber auch eine bestimmte Geschichte mit und bist auf eine bestimmte Art und Weise geprägt. Und da gibt es einen Selbstanteil drin, ne? Wofür man selber ja auch Verantwortung übernehmen darf. Und einfach sagen darf, okay, ich bringe hier, genau, diesen Slant halt mit, gehört zu mir.
Ja. Das mag ich. Das mag ich, das passt auch schön zu, ne, vorhin, als wir es schon davon hatten, wer hat hier eigentlich die Verantwortung für diese Beziehung oder Beziehungsgestaltung an der Stelle? Ist das der Punkt, wo wir nochmal drauf gucken, was ist noch nicht gesagt oder noch nicht gefragt? Und dann zu schauen, was nehmen wir denn eigentlich jetzt aus der Folge mit?
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Ramzi, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh, das würde ich gerne wirklich nochmal mit reingeben, weil wir da noch gar nicht dran vorbeikamen?
Also das Wichtigste hatte ich ja noch versucht reinzuquetschen, ne, mit dem Unterschied zwischen der Störung und der Persönlichkeit. Ich glaube, das ist, hilft auch sozusagen, das nochmal für sich zu unterscheiden. Wir hatten ganz am Anfang noch das Thema Geschlecht. Und da würde ich noch drei Worte verlieren, auch wenn das quasi viel dahinter vielleicht steckt. Aber es ist ja die Annahme, dass es oft bei Männern oder, ne, sehr, sehr spezifisch dabei ist. Und das stimmt, wenn wir uns die NPS, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung, angucken, weil die wird häufiger bei Männern diagnostiziert. Was aber wiederum auch, ne, wir wissen ja alle, wer diagnostiziert, mit welchem Instrument und so weiter. Also ich möchte das fairerweise noch mit erwähnen. Wenn wir uns aber mit der Persönlichkeit, also narzisstischer Persönlichkeit befassen, dann sind die Unterschiede da nicht mehr so groß, ne? Weil die Geschlechter unterscheiden sich einfach, wie narzisstische Ausprägungen auch gezeigt werden. Das hat auch mit Rollenerwartungen zu tun, ne? Also ganz plakativ jetzt, für Männer ist es vielleicht in Anführungsstrichen akzeptierter, wenn sie dominant auftreten und selbstbewusst. Und bei anderen Geschlechtern würde man dann vielleicht die Stirn runzeln und sagen, aha, ich habe das jetzt aber anders erwartet, wieso? Ne? Tritt doch gedämpfter auf oder was weiß ich. Also das hat auch mit unseren Zuschreibungen und Erwartungen zu tun. Das vielleicht noch so als Abrundung.
Oh, das finde ich wichtig. Und auch, wer hat wie viel zu verlieren, hatte Timothy vorhin schon mal gefragt. Und ich glaube nicht nur, dass es eine geschlechtliche Erwartung ist, die da dahinter steht, sondern auch die Abhängigkeiten gehen ja auch zurück auf beispielsweise soziale Herkunft, auf Hautfarbe, Ethnizität. Also da sind ganz, ganz viele Themen, die da noch mit eine Rolle spielen und auch berücksichtigt werden können, glaube ich. Mag ich, dass du den Aspekt nochmal aufgegriffen hast. Danke. Ramzi, was nimmst du denn aus unserem Gespräch mit heute?
dass man auch so ein kontroverses und ja zum Teil auch schweres Thema wie Narzissmus spielerisch vermitteln kann. Ja, also das ist für mich wirklich ein absoluter Gamechanger im wahrsten Sinne, weil ich fand das unfassbar kreativ und es verdichtet einfach so viel, was es zu dem Thema gibt, ja, auf diese Situationen, anhand derer man sich selber auch wirklich challengen kann, wie würde ich reagieren, was gibt mir jetzt diese Antwort nochmal für einen Impuls mit, das war für mich wirklich das Wertvollste heute.
Schön, du darfst es gerne einfach mitnehmen und selber anwenden.
Danke.
Freut mich ganz persönlich.
Ja, total.
Timothy, wie ist es bei dir?
Wow, ich nehme so viel heute mit. Was nehme ich mit? Angefangen bei Ramsi, die unterschiedlichen Formen, grandios und vulnerabel, die ich irgendwann mal gelesen hatte, aber nicht geläufig waren, bis hin zu alle Artikel, also Narzissmus ist ja ein Thema, ob Spiegel, Kosmo, also egal in welchen Zeitschrift ich reingeguckt habe in den letzten Jahren, war das immer irgendwo ein Thema. Ne? Und dieses Gespräch ging so viel tiefer als alles, was ich irgendwie in so eine Schlagzeile gelesen habe. Und was ich persönlich für mich mitnehme, ist unsere Unterhaltung über Masken. Und ne, ich hatte vorhin gesagt, dass strategische Kommunikation in informellen zwischenmenschlichen Gesprächen sich für mich nicht richtig anfühlt. Ich glaube, das hinterfrage ich gerade ganz stark und das ist ganz gut. Dass ich irgendwie so eine Strategie nicht gleich mit unehrlich setze, ja, sondern es ist irgendwie was anderes, das nehme ich mit. Danke dafür. Und ich glaube, was für mich auch total relevant im Gespräch war, waren die Rollen, die über das spielerische Element ja nochmal irgendwie rauskamen und in der Reflexion diese Feststellung von, hey, ich bin irgendwie durch all diese Rollen mal gegangen. Und das ist auch in Ordnung so. Also ich muss nicht irgendwie so eine Rolle einnehmen und dort standhaft bleiben, sondern kann wechseln.
Mag ich sehr. Was ich heute auf jeden Fall mitnehme, ist, dass es eigentlich ein Label ist, ne? Das hattest du noch mit reingegeben als Begrifflichkeit. Also etwas, wo wir Menschen vielleicht auch einfach so eine Art Emblem aufsetzen und da vielleicht auch hinterfragen können. Und was ich auch mag, ist das Beispiel, was du brachtest, oder die Metapher mit dem Beziehungskonto. Was bin ich bereit zu investieren und was gebe ich vielleicht auch auf, an welcher Stelle und wie sehr hat das mit mir zu tun, mit meiner Persönlichkeit, mit dem, was mir wichtig ist oder meine Prinzipien, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und auch von diesem Aspekt des Mitgefühls, was du nochmal meintest, ne? Dass einen so krassen Selbstwerteinbruch zu erleben, darf ja auch mal Mitgefühl erzeugen. Und das gibt mir nochmal einen anderen Blickwinkel da drauf. Das nehme ich auf jeden Fall mit und da werde ich noch weiter drüber nachdenken. Lieben Dank, Ramsi. Das war extrem ertragreich. Das ist ein komisches Wort.
Und das hat auch noch dabei so viel Spaß mit dir gemacht, Ramsi. Ja, vielen, vielen Dank.
Kann ich nur zurückgeben. Es war wirklich ganz, ganz toll. Und mir selber sind auch viele, viele neue Gedanken und Impulse gekommen. Und das ist natürlich auch schön. Ja, danke euch.
Total schön. Die Menschen dürfen sich mit dir vernetzen. Wir machen hier unter die Shownotes dann immer Links, die du uns zur Verfügung stellst. Ich kann nur dazu ermuntern, vernetzt euch und folgt. Ramsi postet unglaublich viel. Ich weiß immer nicht, wie du das machst, neben all deiner Arbeit, aber echt spannende Dinge. Ich lerne sehr gerne von dir und miteinander und freue mich auf den nächsten Austausch.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Wenn ihr das Gefühl habt, uiuiui, ich bin so narzisstisch, dass ich gerne vor der Kamera mit und Gemisch sprechen möchte, oder ihr habt einfach ein anderes tolles, spannendes Thema, wo ich wieder hier Fragezeichen, Hut aufhaben kann, dann ladet euch zu uns ein. Wir sind total gespannt. Kommentiert, Ramsi interessiert es bestimmt auch, was ihr zu unseren Gedanken hier nochmal für eigene Gedanken habt. Und damit, bye.
Bye.
Tschüss.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.